Die heutige Podcast-Folge präsentiert Ihnen Engelhorn. Mode, Sport und Genuss in Perfektion. Besuchen Sie uns in Mannheim, Viernheim und auf engelhorn.com. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der BMW-Niederlassung Mannheim. Bei uns finden Sie die größte Auswahl an BMW-Neu- und Gebrauchtfahrzeugen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Darüber hinaus sind wir Ihr Kompetenzzentrum für Elektromobilität. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie uns. Auch online unter bmwmannheim.de. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Und jetzt viel Freude beim Zuhören.
Das war für mich immer wichtig und ich glaube, das definiert auch den Weg, den ich gegangen bin, dass ich immer versucht habe, von großen Unternehmungen zu lernen.
Oliver Brümmer gehört zu den einflussreichsten Start-up-Unternehmern und Netzwerkern in Mannheim und der Metropolregion. Er will was bewegen und auch Mannheim als Gründerstandort weiter stärken. Sein eigenes Unternehmen veranstaltet erfolgreich Hackathons. Es ist völlig okay, wenn jetzt nicht alle sofort wissen, was das ist, denn darüber spreche ich jetzt mit Oliver Brümmer. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und mit meinen Gästen aus Mannheim und der Metropolregion spreche ich über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Und nun zu dir, lieber Oliver. Schön, dass du Zeit hast.
Danke dir, Carsten, für die Einladung. Schön, da zu sein.
Das mit dem Zeit haben, habe ich jetzt eben gerade ganz bewusst gesagt, denn du hast momentan sehr viel um die Ohren. Gib uns doch mal einen kleinen Einblick in deinen Alltag, in dein Unternehmen, der Hackathon Company. Was machst du da?
Sehr gute Frage zu Beginn, gerade weil wir in aufwühlenden Zeiten sind und sich natürlich einiges um uns bewegt. Ich fange vielleicht mal mit der Situation vor Covid an, die für uns als Unternehmen sehr relevant war, weil wir ein Unternehmen sind, was hauptsächlich physisch gearbeitet hat. Das heißt, wir haben Veranstaltungen organisiert und bekanntermaßen ist das Eventgeschäft sehr den Bach runtergegangen mit Corona. Und was wir dann während der Corona-Pandemie gemacht haben, ist über Nacht unser Produkt auf digital umzustellen, wie viele andere Unternehmen auch. Und den Alltag momentan, und das war ja deine Ausgangsfrage, begleitet uns weiterhin zu professionalisieren bei der Virtualisierung von unseren Produkten, aber nicht nur uns zu virtualisieren und zu digitalisieren, sondern natürlich auch die Unternehmen, für die wir arbeiten, weil für die treten wir an, sie zu unterstützen bei der digitalen Transformation, was auch immer das heißt. Ich bin mir sicher, da kommen wir später nochmal drauf auf das Thema. Aber letzten Endes, wie können wir mit der Krise umgehen und wie können wir diesen Schmelztiegel oder dieses Brennglas, was die Pandemie über den Bedarf für Digitalisierung für jedes Unternehmen verursacht hat, jetzt nutzen mit unseren Kunden. Das bestimmt den Alltag aktuell.
Wir werden gleich darüber sprechen, wie ihr das tatsächlich alles macht, wie ihr den Unternehmen genau helft. Ich würde gerne mal ein paar Jahre zurückgehen, damit wir ein bisschen mehr darüber erfahren, wie du der geworden bist, der du jetzt bist, Gründer zu werden. War das immer dein Plan?
Oh, ich glaube, es ist schwer in meiner Generation den Plan zu haben, Gründer zu werden. Ich bin 2011 von der Uni gekommen und damals war dieses Thema Entrepreneurship, Gründertum noch nicht so verankert in Deutschland, wie es, glaube ich, heutzutage ist. Ich kann mich noch gut erinnern, Business School Absolvent von der guten Uni. Was machst du da? Entweder du gehst in die Beratung oder du gehst ins Investment Banking. Und erst in den letzten Jahren ist eigentlich das Thema Gründung so richtig en vogue geworden. Ich habe mich aber immer dafür interessiert, eigene Projekte von Anfang bis Ende umzusetzen. Das war mir immer ganz, ganz wichtig und auch unterschiedliche Perspektiven auf das Unternehmen kennenzulernen. Das heißt, wenn wir von der Organisation sprechen, wie ist die Finanzfunktion aufgestellt, wie passiert Controlling, wie passiert Marketing, wie passiert Sales, also eigentlich einen sehr gesamtheitlichen Überblick über das Wesen eines privaten Unternehmens zu bekommen. Und deswegen habe ich mich dann erst an die ersten Projekte auch gewagt, teilweise nachts am Wochenende parallel zu einer Festeinstellung. Und das aktuelle Unternehmen, der Hackathon Company, ist tatsächlich auch so entstanden, dass ich im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Deloitte Garage, Deloitte, große Unternehmensberatung, Garage, war der Digitalarm von Deloitte, gesehen habe, dass Digitalisierung sehr stark auch von Businessmenschen getrieben wird, obwohl sie eigentlich gar nicht so die Haupttreiber sein sollten, weil sie nicht die Zeilen Code schreiben, weil sie keine schönen Visualisierungen machen und weil es viel mehr braucht wie ein Businessplan. Es braucht ja ein digitales Produkt. Und dann ist mir gekommen, dass ich irgendwo in den USA das Thema Hackathon gesehen hatte, was in den USA, wie bei vielen anderen Themen auch, schon viel früher ein sehr großes Thema und ein schönes Veranstaltungsformat war. Und dadurch, da kommen wir bestimmt später auch noch, dass ich hier in der Region zu Hause bin. Ich bin gebürtiger Mannheimer und mich der Metropolregion sehr verbunden fühle. Und auch im Vorfeld schon Kontakt zu einigen Großunternehmen hier in der Region hatte, habe ich dann gedacht, Mensch, das wäre doch ein schönes Format, um die Unternehmen hier in der Region zusammenzubringen, was sie ja in unterschiedlichen Ecken schon sind, über die verschiedensten Gremien, die es in der Region gibt. Aber insbesondere eine Problemstellung der heutigen Zeit, nämlich Mangel an Talenten, die es auf dem Recruiting-Markt gibt, diese Problemstellung gemeinsam mit den Unternehmen anzugehen. Und das war die Geburtsstunde der Hackdays Rhein-Neckar 2019 war das damals, wo wir im John Deere Forum dann mit 300 Talenten und der SAP, der BASF, John Deere, auch dem Mannheimer Morgen, Pepperl und Fuchs und vielen Unternehmen hier aus der Region gestartet sind und das Ganze eigentlich so seinen Lauf genommen hat.
Wie lange warst du denn überhaupt angestellt, bevor du diese eigene Firma gegründet hast?
Puh, extrem lange. Ich glaube, es waren so 8, 9 Jahre. Und das war für mich immer wichtig und ich glaube, das definiert auch den Weg, den ich gegangen bin, dass ich immer versucht habe, von großen Unternehmungen zu lernen. Wie ticken diese Organisationen, wie ticken die Menschen, die in diesen Organisationen arbeiten, wie etablieren diese Organisationen Handelsbeziehungen? Und es gibt ja zwei unterschiedliche Lager. Das eine Lager sagt, große Organisationen sind prinzipiell erstmal schlecht, weil alles, was in der Organisation stattfindet, das ist sehr prozessual, sehr transaktional. Es geht sehr langsam voran. Es hat quasi so eine Müdigkeit inhärent. Und das andere Lager sagt, die Startups, das Allheilmittel, weil die sind so dynamisch und so fortschrittlich und machen so tolle Sachen. Und ich war eigentlich immer jemand, der sich in der Mitte sehr deutlich positioniert hat, der gesagt hat, schaut mal, diese Großunternehmen, die haben ja ihre Daseinsberechtigung nicht umsonst, sondern weil sie jahrelang, manchmal jahrzehntelang, erfolgreich gewirtschaftet haben. Und das an sich ist ja schon ein Wert, diese Dekadenüberdauerung erreicht zu haben. Ja? Und auch hinter diesen, was wir heute als DAX-Unternehmen kennen oder MDAX oder Fortune 500, auch hinter diesen Unternehmen standen ja mal Unternehmer, genauso wie das bei den Startups heute der Fall ist. Außer, dass es ein anderes Geschäftsmodell oder ein anderes Fachgebiet ist. Und da nochmal zu abstrahieren und zu sagen, okay, was können wir denn auch von großen Organisationen lernen? Und was gibt's an Trends und vor allem an Arbeitsmethodik, die es wert ist, von den Startups zu lernen und dann eigentlich die Kombination aus beiden Welten herzustellen, ohne damit die Organisationen zu überlasten. Ja, das glaube ich ganz wichtig, wenn wir über organisatorischen Wandel sprechen, dann kann ich den Wandel auch innerhalb von ein paar Monaten vollziehen, werde aber meine komplette Belegschaft dann verlieren. Und sich zwischen diesen beiden Welten eigentlich sehr sympathisch und sehr easy zu bewegen. Das war eigentlich immer so mein Spot.
Dazu aber noch eine Frage. Was aus deiner Angestelltenzeit hast du denn an Gutem mitgenommen in das Gründerdasein? Also welche Eigenschaften oder welches Wissen tragen dich da aus der Zeit noch heute?
Ja, das ist eine super Frage, weil wenn man sich heute so die Unternehmenslandschaft und die Beobachter der Unternehmenslandschaft anhört, dann sind Prozesse, und ich habe eben von transaktionalen Sachen gesprochen, immer so ein bisschen verschrien. Aber wenn ich mir jetzt unser eigenes Unternehmen anschaue, dann wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du einfach Routinen, Workflows, Prozesse und Standardisierungen einführen musst, weil ansonsten ist repetitive Arbeit, beziehungsweise Dinge werden neu erfunden. Und das sorgt natürlich, und da spricht jetzt der BWLer in mir, das sorgt natürlich für erhebliche Ineffizienzen und das Rad wird jedes Mal neu erfunden. Und da haben große Organisationen natürlich schon einen Vorteil, dass es einige Sachen gibt, die müssen gar nicht neu erfunden werden, sondern die können nach einem bestimmten Workflow passieren. Darum beneide ich in der jungen Unternehmensgeschichte große Organisationen schon, dass es eben Sachen gibt, über die man gar nicht mehr sprechen muss, sondern die sind so. Die sind eingeschliffen, die funktionieren und da gibt es keine Notwendigkeit der Änderung. Auf der anderen Seite, kommen wir gleich zur anderen Seite.
Genau, und jetzt kommen wir zu eurem Unternehmen, also zu deinem Geschäftsmodell. Was zur Hölle sind genau diese Hackathons und warum werden sie gebraucht und vor allem, wer braucht sie?
Ich glaube, es gilt erstmal zu unterscheiden zwischen Hackathons mit externen Talenten, also mit Talenten, die aktuell an der Universität studieren oder von Hochschulen kommen oder auch Menschen, die schon ein paar Jahre im Beruf sind und die einfach Lust auf eine Problemstellung haben. Und genau diese Leute versammeln wir bei unseren Hackathons. Und dann geht es natürlich um zweierlei. Zum einen, gute Lösungen zu finden für die Problemstellung, die Unternehmen mit reinbringen. Und deswegen auch das Beispiel von vorhin nochmal aufgegriffen bei den Hackdays. Rhein-Neckar 2019 gab es beispielsweise John Deere, da ging es um die Vernetzung von den Traktoren von John Deere. Was kann man mit den Daten machen, die erzeugt werden? Wie kann man die smart zusammensetzen? Welche Muster kann man da raus entdecken? Und diese Problemstellung natürlich auch gepaart mit dem Kennenlernen der Talente da draußen für die Unternehmen. Also nochmal Stichwort Recruiting und Personalmangel und die Zusammenführung dann von den beiden Welten, also von den Talenten und den großen Unternehmen, die natürlich diese Talente aktuell bitter nötig haben und auch neue Profile. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass es um das Aufreißen eines neuen Recruiting-Marktes geht. Viele Unternehmen, ich weiß damals noch, wie wir bei Deloitte die ersten User Experience Designer angestellt haben, wie ich bei einer Bilfinger Digital, wo ich im Anschluss gewirkt habe, auch die erste User Experience Designerin angestellt habe. Das sind einfach Rollenprofile, die sind neu und die finden aktuell den Weg oder haben schon gefunden zum größten Teil auch in die großen Unternehmen, obwohl sie eher aus dem Startup-Bereich sind. Und da setzen wir an. Das ist das Format Nummer 1 des externen Hackathons und Format Nummer 2 ist der interne Hackathon, wo wir den organisatorischen Wandel darüber treiben, dass wir über eine digitale Plattform, die wir aufsetzen im Unternehmen, also nehmen wir beispielsweise Mannheimer Morgen wieder oder vielleicht noch weitreichend ein grenzüberschreitendes Unternehmen wie die BASF, die ja viele lokale Niederlassungen hat in der ganzen Welt. Wir setzen eine digitale Plattform auf, bringen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese Plattform. Es gibt eine übergeordnete Problemstellung. Das Unternehmen, die BASF, gibt den Kolleginnen und Kollegen etwas Zeit, um sich mit dieser Problemstellung auseinanderzusetzen. Und es werden neue Teams formiert. Und darum geht's eigentlich bei den internen Hackathons, dass du sagst, du durchbrichst Silos, du durchbrichst Grenzen, du arbeitest grenzüberschreitend, funktionsüberschreitend. Und was wir dann noch tun, ist, wir supplementieren zum einen Methoden und Tools, also wir bringen neue Arbeitsweisen mit rein. Und wenn jetzt beispielsweise bei der Erstellung, es geht immer um digitale Lösungen, wenn dort Designer fehlen, ja, oder Entwickler, dann sind wir auch teilweise dazu aufgefordert, diese von außen noch mit reinzubringen, so dass wir da in einem Hybridmodell unterwegs sind. Aber im Prinzip sind interner und externer Hackathon die Hauptformate.
Welche Firmen, welche Branchen legen Wert auf diese Dienstleistung, die ihr da anbietet? Und welche sollten es vielleicht noch tun?
Eigentlich alle. Wir sind sogenannt industrieagnostisch unterwegs, also die Betrachtung von Digitalisierung innerhalb der Hackathon Company ist funktionsübergreifend, weil wir der festen Überzeugung sind, dass digital in jeder Funktion, in jeder unternehmerischen Funktion, egal ob das Finance ist oder das Projektgeschäft oder HR, seine Daseinsberechtigung hat. Und insofern ist auch jede Branche relevant für uns. Und das zeigt sich auch in der Unternehmenslandschaft, mit der wir bis dato zusammengearbeitet haben. Das geht von einer Daimler über eine Heidel Zement, über eine BASF, über eine Beiersdorf, über eine Pfalzwerke. Also alle möglichen Industrien. Und das zeigt vielleicht auch ein bisschen unsere Denkweise, dass wir sehr problemstellungsorientiert vorgehen. Uns dann überlegen, okay, welche Ressourcen benötigt es, um diese Problemstellung zu lösen, im Gegensatz zu, okay, wir wissen die Antwort zu der Problemstellung, sondern es geht eher darum, die richtigen Ressourcen an den Tisch und in eine Art Schnellkochtopf zu bringen, wo dann auch relativ schnell eine coole Lösung entwickelt werden kann zu der Problemstellung.
Es gibt ja einen aktuellen, sehr schönen Anlass, warum wir jetzt zusammen hier diesen Podcast aufnehmen, denn die Hackathon Company gehört zu den Gewinnern des diesjährigen Mannheimer Existenzgründungspreises Maxi. Herzlichen Glückwunsch dazu schon mal.
Danke, danke.
Das ist ja ein Preis, der euch Aufmerksamkeit bringt, auch das Selbstbewusstsein für weitere Schritte stärken könnte. Wie sehen denn diese Schritte aus?
Ja, es ist schön, dass du Maxi ansprichst, weil das war natürlich ein großes Lob an die Arbeit vom gesamten Team. Und für mich ist das der Wert, der gar nicht in Zahlen aufzuwiegen ist oder in Preisgeld, dass eigentlich das gesamte Team, ich habe vorhin die Pandemie erwähnt, großartig über die harten Wochen und Monate gearbeitet hat und dann ausgezeichnet worden ist mit diesem Preis, weil jeder wirklich an einem Tau gezogen hat und wir absolut in die richtige Richtung gerudert sind. Und das wäre ohne das Team nicht möglich gewesen. Und deswegen freut es mich einfach, dass wir als Mannschaft diese Auszeichnung bekommen haben. Was heißt es jetzt für die Zukunft für uns? Natürlich ist sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf das Unternehmen gelenkt worden. Das merken wir aktuell, das kommt uns sehr zugute, insbesondere in der Region Rhein-Neckar, wo wir, glaube ich, ohnehin schon eine ganz gute Marktdurchdringung hatten, aber der Maxi jetzt natürlich hilft. Und was entscheidend sein wird, ist, dass wir jetzt diesen Schwung aus der Metropolregion aus Mannheim mitnehmen können, um uns weiter im deutschen Markt zu verankern und auch auszubreiten. Weil was wir schon merken, ist natürlich eine Zentrierung auf die Region. Da kennen uns viele, da arbeiten auch viele mit uns zusammen. Und dann haben wir vereinzelte Kunden in Deutschland. Aber insbesondere das Geschäft mit der öffentlichen Hand, sprichwörtlich Koalitionsvertrag, Digitalisierung in Deutschland und der Standort Berlin ist für uns sehr, sehr attraktiv und sehr, sehr relevant. Da wollen wir mitsprechen. Wir hatten mit Dorothee Bär, der ehemaligen Digitalisierungsministerin, schon mal eine Schirmherrin, die eben aus dem Kanzleramt kam, haben auch schon das ein oder andere kleine Projekt fürs Kanzleramt gemacht, aber wollen sehr viel mehr in den öffentlichen Sektor rein. Und vielleicht kann da die Auszeichnung auch mit zu beitragen, dass wir da mehr Fuß fassen.
Also wer weiß, wer das jetzt hier hört. Es gibt ja bei dir auch eine sehr interessante, sehr harte Haltung, würde ich fast schon sagen, was das Thema Digitalisierung angeht. Ich habe ein Zitat gefunden aus einem Interview vom vergangenen Jahr. Und jetzt zitiere ich da mal draus. Also ich zitiere jetzt dich. Und zwar, es geht los. Aus meiner Erfahrung in verschiedenen etablierten Unternehmen wird die Digitalisierung nur gepredigt, nicht verwirklicht. Einerseits wird nicht bedacht, dass die Digitalisierung ein Faktum ist. Sie schreitet jeden Moment voran, egal ob man sie befürwortet oder kritisch beäugt. Wen die Digitalisierung scheinbar noch nicht betrifft, wird sie in Zukunft umso deutlicher treffen, mit Sicherheit. Andererseits muss das Motto bei der Digitalentwicklung, in Anführungsstrichen, in Angriff nehmen, nicht angegriffen sein, lauten. Zitat Ende. Das ist ja schon eine harte Ansage. Dazu habe ich doch auch ein paar Fragen. Was erlebst du denn in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen, denen du versuchst zu helfen, dass du so hart mit ihnen oder mit einigen von ihnen ins Gericht gehst?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Zitat oder ich hoffe, dass das Zitat von vor Corona war, weil ich glaube, da hat sich einiges geändert an der Haltung. Jeder hat realisiert, und damit meine ich nicht nur Remote Working, sondern auch Business-Prozesse, die stärker digitalisiert werden müssen oder auch Dienstleistungen von Unternehmen, dass es eben die Digitalisierung braucht. Und ich weiß nicht, mit wem ich das mal diskutiert habe, aber die Haltung war, dass das, was normalerweise in 10 Jahren an Fortschritt in der Digitalisierung in Deutschland passiert wäre, jetzt während der Pandemie auf einmal in 2 gegangen ist. Und das ist tatsächlich der Eindruck, den ich auch gewinne aktuell am Markt. Da wird sich sehr viel mit diesen Themen beschäftigt, mit neuen Geschäftsmodellen auch im Digitalbereich. Das ist ja immer die Königsdisziplin, nicht nur Digitalisierung in die operativen Prozesse einzubauen, sondern wirklich neu und digital zu denken. Und da bin ich mittlerweile vollends überzeugt, dass das jedes Unternehmen begriffen hat, bis auf den letzten, der sich diese Haltung verweigert hat. Und da rennen wir momentan offene Türen ein, beziehungsweise es ist gar keine Diskussion mehr, dass Digitalisierung eine Notwendigkeit ist. Jetzt ist es eher, wie gehen wir das Thema smart an? Ne? Und mit smart meine ich natürlich immer die aktuellen Kapazitäten im Augenschein, im Augenwinkel. Was kann ich mir leisten? Welche Ressourcen habe ich und wie muss ich mein Unternehmen vielleicht auch neu kalibrieren, damit ich für die Zeit gewappnet bin?
Wie gelingt es denn Unternehmen, ernsthaft umzuschalten? Also auch ernsthaft zu sagen, Digitalisierung ist ein Megathema auch für uns, wir müssen auch in sie investieren.
Ja, Haltung ist natürlich immer ein sehr, sehr großes Thema und die Haltung muss von der Unternehmensführung kommen. Wenn ich eine Unternehmensführung habe, die nicht glaubhaft hinter der Digitalisierung steht und sagt, wir machen das jetzt mal so en passant, das wird nicht funktionieren. Das heißt, es muss von der Spitze vorgelebt werden und dann natürlich auch mit harten Fakten versehen werden, im Sinne von, ich stelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Unternehmen ab, um die digitale Transformation voranzutreiben. Plus damit einhergehend natürlich auch Investitionen. Und da sprechen wir von Investitionssummen, die halt nicht einfach nur ein kontinuierliches Verbesserungsmanagement darstellen, sondern wirklich Investitionen für größere Digitalentwicklungen oder Digitalprojekte. Aber letzten Endes ist es die Haltung von der Spitze, die dann auch in die Organisation rein diffundiert, wo man sehr, sehr schnell merkt, Staff oder die ganze Belegschaft, da haben es eigentlich viele schon begriffen. Und für die wird es dann sehr, sehr leicht, wenn auch die Spitze umschwenkt und sagt, ah ja, okay, verstanden. Die Pandemie hat mir eindeutig vor Augen geführt, was passieren kann, wenn ich nicht vorbereitet bin auf das digitale Zeitalter. Und die Belegschaft ist eigentlich gedanklich schon längst da, dass wir da mal was machen müssen. Dann geraten die Steine ins Rollen.
Kann man pauschal sagen, je größer ein Unternehmen ist, desto schwerer wird so ein Kurswechsel? Oder ist Größe gar nicht der entscheidende Faktor?
Ist sicherlich ein Faktor. Ich meine, ein großes Schiff zu bewegen, ist natürlich sehr viel schwerer als ein Schnellboot zu steuern. Das ist ganz klar. Was ich aber immer wieder feststelle im täglichen Tun, ist, dass es auch große Organisationen gibt, die einfach die unterschiedlichen Vehikel der Innovation, wir sprechen ja alle von Inkubatoren, Accelerators, Innovationsprogramme, Corporate Venture Capital, also die ganzen Vehikel einfach smart einsetzen. Und was meine ich, wenn ich hier smart sage? Den Unternehmenszielen entsprechend. Ja, wenn man beispielsweise heute mit der Heidel Zement spricht oder mit einer John Deere, deren primäre Aufgabe es ist, zunächst mal Maschinen für die Landwirtschaft herzustellen und die jetzt natürlich im Überlegen sind, wie kann ich mein Geschäftsmodell erweitern, wie kann ich neue Geschäftsmodelle mithilfe der Digitalisierung erschließen, wie kann ich mein Geschäft umbauen in seinen Prozessen. Und da wird sehr, sehr viel auch richtig gemacht, obwohl es eine große Organisation ist oder obwohl es große Organisationen sind. Ist für mich alles eine Frage der Zielsetzung und vor allem der Ableitung aus der gesamten Unternehmensstrategie. Es gibt viele Unternehmen, die sagen, ich mache digital jetzt als Mittel zum Zweck. Und da ist eigentlich überhaupt gar keine Verbindung zur Gesamtunternehmensstrategie. Aber wenn ich das so mache und nicht auf den Kopf stelle und sage, okay, ich muss meine Digitalstrategie aus der Gesamtunternehmensstrategie ableiten, weil das ist das, was zählt, dann kann ich auch als große Organisation einen ganz schönen Bogen schlagen und eigentlich gut unterwegs sein.
Jetzt werfen wir mal einen Blick auf das Gründerbiotop Mannheim. Welche Standortvorteile oder Nachteile siehst du für deine eigene Firma und für die gesamte Startup-Szene hier insgesamt?
Ja, Vorteile fallen mir super viele ein. Es gibt einfach sehr, sehr viele Botschafter von Entrepreneurship hier in der Region, auch von der Stadt Mannheim. Ganz konkret auch unser Oberbürgermeister Dr. Kurz zu nennen oder Christian Sommer als Geschäftsführer der MG GmbH, Sonja Wilkins als Vertreterin der Stadt im Innovationsbereich und Startup-Förderungsbereich. Gibt einfach tolle Köpfe, die mit all ihrem Herzblut das Gründertum hier in der Stadt vorantreiben. Darüber hinaus sind wir geopolitisch auch wirklich gut positioniert. Wir sind zentral unterwegs. Wir haben einen Hauptbahnhof, der uns gut anbindet, sowohl nach Süden als auch nach Norden. Was uns, glaube ich, in der Region noch so ein bisschen fehlt, wir haben große und namhafte Universitäten und Hochschulen, die entsprechendes Talent zur Verfügung stellen bzw. ausbilden. Also die Grundvoraussetzungen sie können immer besser sein, aber sie sind extrem gut. Und was uns fehlt, ist so eine gewisse Bündelung, dass wir die Stadt Mannheim nicht nur als Stadt Mannheim begreifen, sondern dass wir den übergeordneten Rahmen spannen der Metropolregion. Weil ich glaube, wenn man mal einen Blick nach Heidelberg wirft, wo Nicole Huber mit Herrn Professor Witzner sehr gute Vorarbeit mit einer Partnerschaft Palo Alto Heidelberg gelegt hat, wo auch sehr viel Technologiefirmen angesiedelt sind, wo natürlich Ausgründungen aus den ganzen akademischen Institutionen in Heidelberg, Uni Heidelberg, das Embl, Max-Planck-Institut etc., da ist ja so viel Forschung und Entwicklung ansässig, wenn man das jetzt mal bündelt mit Mannheim plus dann noch der Chemie- und pharmazeutische Bereich in Ludwigshafen, dann hat man hier eine ganz schöne Schlagkraft. Und diese Schlagkraft oder diesen Leuchtturm, den es eigentlich benötigt, um dann wirklich auch mal zu sagen, Berlin ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Köln, Düsseldorf, München ist momentan auch extrem gut unterwegs und hat natürlich mit Frau Kladden oder der ganzen Quandt-Familie auch einen sehr guten Finanzierungsbackbone. Aber wenn man das mal alles bündelt und sagt, die ganzen Unternehmen, die hier sind, die tun sich zusammen mit ihrer B2B-Expertise, dann haben wir hier ein ganz schönes Cluster. Aber das zerklüftet momentan so ein bisschen.
Ich merke, du bist auch ein kleiner Politiker, weil du hast jetzt sehr geschickt auch Heidelberg erwähnt. Du bist im Nebenamt auch Regionalsprecher der Rhein-Neckar-Region im Bundesverband Deutsche Startups. Und ich habe es gemerkt, du hast Mannheim und Heidelberg hier sehr schön zusammengeführt. In dieser Funktion hast du ja auch ein großes Netzwerk um dich herum aufgebaut und kennst die Szene sehr, sehr gut. Was braucht der Standort Mannheim, ganz konkret Mannheim, was er noch nicht hat?
Da könnte ich jetzt so ein bisschen ins Horn eigentlich von Berlin blasen, von der Geschäftsstelle und sagen, eigentlich ist es nichts anderes wie jeder andere Gründungsstandort in Deutschland auch. Nämlich es ist eine Vereinfachung im Vergabeverfahren für junge Unternehmen. Davon können junge Unternehmen am meisten profitieren. Und ich glaube, wenn wir mal losziehen würden und die meisten Startups hier fragen, dann würde das auf sehr, sehr große Zustimmung treffen. Wenn wir es jetzt aber nochmal abgrenzen von den anderen Standorten, also bogenspannend zu deiner vorangegangenen Frage, ne, was macht uns besonders wo sind wir nicht so gut aufgestellt, dann ist es, glaube ich, die Brücke die Brücke zu den großen Standorten, wo wir mehr Visibilität brauchen, wo wir mehr auch als Industriestandort mit großem Potenzial für Pilotprojekte gesehen werden, weil die Unternehmen, die hier ansässig sind, die sind ja erstmal nicht nur Industrieunternehmen, sondern für Startups im B2B-Bereich immer auch potenziell erste Kunden, mit denen ich wahnsinnig wichtige Pilotprojekte dann auch gewährleisten kann, weil anders bekomme ich auch keine Investoren. Ich brauche diesen Proof of Concept. Ich muss mit Unternehmen mein Produkt ausprobiert haben und dafür ist die Region ideal. Und diese Brücke, diese vielleicht auch Marketingbotschaft, die wir breiter ins Ländle oder The Land, wie es jetzt neuerdings heißt, und auch nach Deutschland raustragen müssen. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Aspekt.
Lieber Oliver, jetzt kommen wir schon zum Finale. Und ich bitte dich, die folgenden drei Sätze zu beenden. Erstens, in der Pandemie habe ich über mich selbst gelernt,
dass die Kraft endlich ist und man sie sich gut aufteilen muss, weil das, was wir als Unternehmen und ich als Unternehmer erfahren habe, einfach eine Wahnsinnsbelastung war.
Zweitens, wenn mir eigene Fehler passieren, dann...
Dann kommt drauf an, in welchem Kontext, aber dann versuche ich die zuerst mal zu realisieren mir dann natürlich auch Feedback von außen einzuholen, in welche Richtung der Fehler passiert ist und versuche daran zu arbeiten. Wobei ich auch relativ klar in der Aussage bin, dass natürlich wie jeder andere Mensch auch Schwächen da sind, die man nicht unbedingt jeden Tag versuchen sollte auszumerzen, sondern mit denen es einfach zu leben gilt, umzugehen gilt und eher auf die Stärken zu konzentrieren.
Und der dritte Satz. Mein bester Rat an alle Gründerinnen und Gründer lautet:
Curiosity. Bleibt neugierig, seid neugierig auf alles Neue. Aber wenn ihr dann ein Thema gefunden habt, wo ihr für brennt, dann kann ich euch auch dazu raten, die Scheuklappen ein bisschen zuzumachen, weil die Welt, in der wir leben, ist so bunt und so dynamisch, da kann man sich sehr leicht verlieren. Und wenn es was braucht am Anfang von der Unternehmensgründung, dann ist es Fokus. und Konzentration und Disziplin. Und da braucht es auch ein bisschen Scheuklappen.
Das ist aber wirklich spannend, dass du das nochmal empfohlen hast zum Finale. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, lieber Oliver Brümmer.
Danke dir, Carsten.
Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Meldet euch gern mit Ideen für weitere Folgen, schreibt am besten an podcast@marmo.de. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid, bei mir, Carsten Kammholz, in 2 Wochen bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.